herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 147. Wir sind etwas mehr erholt als beim letzten Mal, aus dem Urlaub, aus der Kurzpause wieder da. Marc, wie geht's dir denn?
Wahrscheinlich ein bisschen mieser als dir, weil du hattest Sonne und Strand und ich war ganz neidisch, wenn ich bei Instagram die Bilder gesehen habe. aber ansonsten, auch Deutschland ist schön, man kann auch hier Urlaub haben.
Ja, das stimmt. Also ich war eine Woche in Griechenland und ich finde es wirklich krass, wie sehr man auch das Konzept einfach von Regen verlernt, weil es war irgendwie so jeden Tag komplett klar, es ist blauer Sonnenschein, es ist alles kein Problem, du kannst einfach so rausgehen und dann kommst du hier an. An dem Moment, wo wir gelandet sind, hat es quasi von trocken auf Regen umgeswitcht. Da dachte ich schon, alles klar, ich bin wieder zu Hause. Aber heute soll es nicht um meinen Urlaub gehen, sondern darüber, was wir zu besprechen haben. Und zwar ganz viel Commander. Commander Legends, Baldur's Gate, wo wir einmal das Hauptset hatten, was mittlerweile komplett gepreviewt ist. Da werden wir über unsere Top 3 Karten des Sets reden. Danach haben wir wieder Commander Legends, wieder Baldur's Gate, aber diesmal die Commander Decks. Dort werden wir mal ein bisschen in die Decks reinschauen, diese ein bisschen reviewen und sagen, hey, das gefällt uns, das wollen wir am Ende des Tages kaufen und das nicht. Und dann haben wir noch ein, ja, ich würde fast sagen, riesen Grading-Fail, was so ein bisschen in die Richtung schlägt, was auch schon MTG mit Patrick und du so ein bisschen halt aufgedeckt haben, wo jetzt das passiert ist, was unweigerlich passieren musste. Eine Karte wurde mit einer falschen Version betitelt, aber halt eben gegradet. Und da reden wir so ein bisschen, wie das passieren konnte, was da alles schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Zu guter Letzt, Ask Us Anything, eure Fragen hier im Podcast beantwortet. Und das bringt uns auch schon zum Thema. Denn wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Auf dem Discord, auf dem Gamery/Radio Ravnica Discord, dort haben wir eben den Reiter Ask Us Anything. Dort könnt ihr uns erreichen, beziehungsweise Fragen an uns stellen, die wir dann im Podcast beantworten. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren über das jeweilige Thema. Dasselbe auch gerne bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr eure Podcast bekommt. Einmal folgen und nie wieder eine Folge Radio Ravnica verpassen. Zu guter Letzt könnt ihr uns auch noch finanziell unterstützen, und zwar auf patreon.com/gamery. Dort gibt's den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, ein bisschen vor den anderen allen. Und außerdem, ne, könnt ihr mich da halt eben direkt erreichen. Ich antworte da auch recht zügig und so weiter und so fort. Also hat viele tolle Benefits. Und ihr bekommt am Ende einen Credit in der Endcard, beziehungsweise werdet am Ende vom Podcast nochmal erwähnt. Also ja, wenn euch das interessiert, schaut vorbei. patreon.com/gamery. Aber ich würde sagen, wir springen mal direkt ins Thema. Und zwar Commander Legends Battle of Baldur's Gate, so ist der ganze Titel, ne? Ich habe nur Baldur's Gate aufgeschrieben, aber wie ist denn so dein Eindruck jetzt, wo wir alle Karten gesehen haben? Bist du dem Set positiv entgegen? Ist es besser als AFR, wo wir wissen, dass du nicht so der Fan von bist? Wie ist dein Eindruck von Battle of Baldur's Gate?
Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Set geben wird, dass meine Meinung zu Adventure of Forgotten Realms noch schlechter war. Also nicht für das Set selber, sondern also Baldur's Gate ist, ich würde mir eher zwei Booster Adventure of Forgotten Realms kaufen, bevor ich mir einen Booster Baldur's Gate kaufe. Ich hab's bei uns im Skript aufgeschrieben. Wir wollten ursprünglich jeder drei Karten machen, wie wir es immer machen. Mhm. Meine drei Karten waren das Set. Nee, Set ist Müll.
Ja, genau.
Das waren meine drei Karten. Es mögen coole Karten drin sein. Es werden auch ganz, ganz viele Leute sagen, hey, ich finde das Set voll cool. Freut mich immens für euch. Finde ich super. Wenn Leute sagen, oh, da will ich ein Commander-Deck bauen oder der passt super in das Commander. Voll cool. Freut euch. Ja. Ich muss sagen, ich finde das so ich hätte ein Commander Legends 2 gewollt und ich habe ein Dungeons and Dragons 2 bekommen.
Ja.
Aber ich wollte ein Commander Legends 2. Das war ein geiles Set.
Ja.
Ja, aber das D&D-Set nicht.
Ja, ich muss auch sagen, mich lässt das Set sehr kalt auch, was so ein paar Sachen angeht. Also das Einzige, wo es auf jeden Fall ein Slam-Dunk ist, meiner Meinung nach, ist halt so ein bisschen wieder im Flavor und im Übersetzen der Grundmaterial. Ich lese weiterhin die Forgotten Realms Bücher und freue mich da über jede Anekdote oder jedes im Bild erscheinende kleine Hinweis auf irgendwas, was ich daraus kenne. Deswegen, dahingehend finde ich das schon ganz gut. Ich mag auch nach wie vor so ein bisschen die Mechaniken, was da halt so alles gemacht wird, ne, mit dem Die Rolling, mit den Adventuren und so weiter. Das finde ich alles schon ganz nett, aber es ist halt, glaube ich, nichts, was mich vom Hocker haut. Aus mehreren Gründen eigentlich. Zum einen, es ist ein Commander-Set und Commander im Allgemeinen holt mich einfach nicht so dramatisch ab wie eben andere Produkte. Das ist einfach in der Natur der Sache. Ich mag meine Commander-Decks, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt jede Woche ein neues Commander-Deck baut, sondern ich behalte meine in der Regel sehr viel länger. Und dementsprechend ist das ja auch für mich okay, dass dieses Set jetzt auch nicht so geil ist, weil ich mir irgendwie denke, ja, also mir wird ja nichts genommen. Also eure Commander-Decks funktionieren ja nach wie vor immer noch sehr gut. Und wenn da was Nettes dabei ist, ist cool. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ja, also ich glaube, hier funktioniert halt diese Hype-Maschinerie einfach nicht so krass wie bei den anderen Sets, die halt irgendwie, man hat sich halt so irgendwie an dieses, ja, böse Wort Power Creep, will man ja eigentlich fast gar nicht sagen, aber man hat sich irgendwie schon dran gewöhnt und jetzt ist es halt irgendwie schade, wenn es halt eben nicht so ist. Aber eine Gegenfrage auch wieder an dich, ist das denn nicht eigentlich gut, dass wir mal wieder ein Set haben, was jetzt nicht so den Power-Level auf 12 schaltet. Ist es nicht eigentlich was Gutes?
Naja, also die letzten Sets, die es gemacht haben, lasst mich die mal kurz aufzählen, ja? Das war Adventure of Forgotten Realms. Das hatte jetzt nicht so die krassen Verkaufszahlen. Dann hatten wir Kamigawa 1. Das hatte jetzt nicht so die krassen Verkaufszahlen. Wir hatten Homelands. Das hatte auch nicht so die krassen Verkaufszahlen. Also es bringt halt nichts, wenn es ganz nett ist, aber halt die Leute nichts draus ziehen können. Ich meine, wir reden ganz, ganz selten über finanziellen Value bei uns im Podcast. Aber wenn ich aus einem Booster, das ein 10er, also 7 bis 10 Euro kostet, sagen wir 6,50 €, wenn ihr einen günstigen Store findet, und die teuerste Karte, die ich daraus ziehen kann, ist, glaube ich, aktuell, nach jetzigem Stand, ich glaube, eine 17-Euro-Karte. Und danach kommt halt direkt eher so 12 und dann kommt so 5. Das lohnt sich nicht. Also es ist halt Dragon's Maze. Also es nutzt niemandem etwas. Die Leute, die ein paar coole Karten haben wollen, die sich ein bisschen freuen, die können sich halt die Singles kaufen. Aber Wizards bringt das ja nichts. Und die Stufe, die sie halt nehmen, ist, sie haben mit Adventure in the Forgotten Realms ein sehr einsteigerfreundliches Set gebaut, das die ganzen Dungeons & Dragons Spiele abgeholt hat. Und die versuchen sie jetzt aus dem Standard, das Set ja auch irgendwann rausrotiert, reinzubringen ins Commander. Und dann sagen, hey, ihr habt doch diese Karten und hier könnt ihr die im Commander weiterspielen. Auch wenn eure Karten demnächst rausrotieren. Und das wird wahrscheinlich funktionieren. Deswegen ist der Power Creep auch so unendlich low. Für jeden etablierten Spieler muss ich halt sagen, ja, wie gesagt, es gibt ein paar coole Karten und flavortechnisch und lore-technisch 1A. Aber nein.
Ja, es ist auf jeden Fall. Ach, keine Ahnung, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, ich finde es ganz, also genauso wie ich finde, dass jetzt nicht jedes Set jeden ansprechen muss vom Power-Level her. Also, ne, so ein Kamigawa Neon Dynasty ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Es war halt, für jeden war irgendwas dabei, gefühlt. Also irgendwie war da sowohl Power-Level-mäßig coole Karten dabei, aber da waren auch ein paar Commander-Sachen mit dabei. Da waren allgemein auch für Modern, Legacy, Pioneer-Sachen dabei. Und das hat so alle so ein bisschen abgedeckt. Ich kann echt gut damit leben, auch mal ein Set zu haben, was man gepflegt ignorieren kann als Competitive-Spieler oder als Constructed-Spieler. Und halt eben, ja, für die Commander-Leute würde ich jetzt fast sagen, da kommt man drüber hinweg. Also beziehungsweise ist eigentlich schade für sie, aber auf der anderen Seite haben wir halt ja schon mit Warhammer 40k das nächste Commander-Produkt. Wir haben mit Double Masters das nächste Produkt, wo eben Commander-Karten drin sein werden, die halt eben relevant sind, weil das werden die Leute sich nicht leben lassen. Da kann es halt auch mal okay sein, eben ein Set zu überspringen, wenn es einem wirklich nicht so gut gefällt. Aber ich bin tatsächlich da so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen, glaube ich, entspannter, wo ich irgendwie denke, okay, für mich muss das Set jetzt auch nicht krass abliefern. Ich werde wahrscheinlich den Pre-Release jetzt kommenden Freitag, also wenn ihr das hier seht auf YouTube, so also hört als Podcast, an dem Tag werde ich wahrscheinlich Pre-Release einmal spielen, einfach nur weil, warum nicht? Bietet sich halt gerade an. Aber ich werde jetzt nicht losziehen und mir eine Box Baldurs Geld kaufen, weil so ein großer Fan bin ich ja doch nicht. Dann, wie du schon sagst, Singles kaufen und dann, ja, hat man eigentlich sich schon ganz gut abgedeckt. Apropos Singles, wir reden mal über ein paar Karten. Und zwar, man könnte uns wieder vorhalten, wir haben wieder uns wieder die typischen Karten in unseren Farben gesucht, sprich weiß. Aber tatsächlich sind die, also die besten Karten, ne, sind wirklich halt eben in weiß bzw. farblos, zumindest die wir jetzt so gefunden haben. Woran glaubst du, liegt das? Ist das, glaube ich, glaubst du, ist so ein Wechsel drin, dass man jetzt so sagt, okay, wir hatten super viel Grün-Support, Schwarz-Support und so weiter und so fort. Aber jetzt, haben sie ja jetzt weiß gefunden, also, sozusagen?
Genau, also ich glaube tatsächlich, dass es genau das ist. Die ganze Spielerschaft, gerade die Commander-Spieler, haben über die komplette Zeit praktisch so von Theros, von hier, Thrones of Eldraine, von Zendikar und so weiter und so fort, immer gebrüllt. Weiß ist so kacke, es gibt so wenig gute weiße Karten, weiß ist nie gut.
Rustic Studies sollte weiß sein.
Genau, Rustic Studies sollte weiß sein. Und naja, wir wissen ja, Wizards brauchen ein bisschen Vorlaufzeit zum Produzieren.
Ja.
Und man muss ihnen halt so gut halten, sie haben darauf reagiert.
Das stimmt. Also direkt so eine Karte, wo ich ein bisschen Diskussion auch gehört habe, ob die Karte denn so gut ist, wie viele Leute sagen, dass sie ist. Ich, meiner Meinung nach, ist sie super krass. Und zwar der Archivist of Ogmar, ein 2-Mana 2/2 Creature Halfling Cleric in Rare mit Flash und dem Text: Whenever an opponent searches their library, you gain one life and you draw a card. Also jedes Mal, wenn der Gegner eben irgendwas, sei es ein Fetchland, sei es ein keine Ahnung, ein Ramp-Spell oder sowas, wenn irgendwas aus dem Deck gesucht wird, zieht man eine Karte. Wie glaubst du, wird die Karte aufgenommen werden? Und die wichtige Frage ist das was für Legacy Death in Texas?
Ja.
Ernsthaft? Wow.
Ja, also ich werde es auf jeden Fall testen. Gerade weil man ja aktuell die 60-Karten-Version nicht mehr sieht, sondern eigentlich fast nur noch ausschließt die 80-Karten-Version, muss ich halt sagen,
warum Platz. Nicht?
Also man hat, nee, Platz hat man leider noch weniger tatsächlich. Aber es ist halt wirklich der Punkt, dass man wirklich, wirklich eine Menge Karten ziehen kann. Und dieses Leben kriegen ist ganz nett. Aber man durchsucht im Legacy sehr oft sein Deck. Weil man mischt ja auch sehr, sehr viel. Und da ist ganz, ganz viel mit Fetchländern und Ähnlichem. Und wenn er dann mal reinkommen kann, er muss ja nur als One-Off irgendwo liegen, kann man das halt easy machen. Und dadurch, dass er Flash hat, ist es halt ganz nett. Der Gegner kann seinen Effekt aktivieren, man flasht ihn oben drüber und dann ist gut.
Ja.
Und ja, das ist halt, das ist die zweiteuerste Karte im Set, weil sie gehypt ist und weil sie halt aber auch einfach gut ist.
Total, das ist total. Halt sagen. Also ich sehe sie auch halt im Commander als neues weißes Staple eigentlich, weil na klar, im Legacy kernoptimiert müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ne? Fetches, originale Duels, allerlei Tutoren-Effekte, die man eben kompetitiv zahlen kann, da wird oft ordentlich gesucht. Und ich glaube, die Karte ist auch jetzt auch nicht so oppressive, dass man halt eben dann sagt, okay, wenn die Karte liegt, dann suche ich doch nicht. Sondern man will ja trotzdem suchen und man lässt den Gegner eine Karte ziehen, weil man muss ja seinen eigenen Plan auch weiterfahren. Mhm. Und ich glaube, das stimmt halt auch im Commander halt auch noch mehr. Also selbst wenn du mit einem Low-Power-Level-Playgroup spielst und alle irgendwie nur Evolving Wilds und Terramorphic Expanses oder sowas spielst, da wird immer noch ordentlich gesucht. Und vielleicht sind es da nicht irgendwie 7 bis 8 Karten pro Spiel, die man zieht, sondern nur 2 oder 3. Aber wenn der liegt, daran willst du auch keinen Removal-Spell irgendwie verschwenden. Ja. Das ist schon echt ein kleiner Kleriker, der hier ordentlich einem Karten ziehen lassen kann.
Ich finde es ganz gut, dass es ein Halfling ist und Wizards gemerkt hat, es ist nicht so intelligent, den als Human zu machen. Der richtig, richtig kaputt.
Total, total. Also da muss ich auch sagen, boah, also so gerne ich Humans mag, wenn der ein Human gewesen wäre, das wäre vorbei. Das wäre, glaube ich, einfach zu stark gewesen. Ein bisschen schade ist, der Kritikpunkt kam auch schon in der Community ein bisschen, dass das Kernproblem von weißem Card Draw in Commander bezieht sich ja eigentlich auf Mono-White Commander Decks. Jetzt haben wir hier halt in den Kosten eben ein generisches und ein weißes, anstatt irgendwie sowas wie Doppelweiß oder so. Glaubst du, dass es ein Problem ist, dass sich dass jetzt quasi auch zum Beispiel weiß-blaue Decks oder Decks, die eben blau auch in der Commander-Identität drin haben, sich auch dran bedienen und quasi im großen Ganzen Mono-White doch nicht vorankommt?
Genau, also das ist genau der Punkt. Und der Punkt, dieser Kritikpunkt ist mehr als gerechtfertigt, meiner Meinung nach.
Ja.
Das sehen wir ja bei so Karten wie, jetzt wird's peinlich, jetzt werden nämlich Commander-Namen ausgepackt.
Oh Gott,
ja. Wie Smothering Tithe.
Ja.
Smothering Tithe kostet ein weißes und drei farblose. Ich habe Leute gesehen, die sich einen Commander genommen haben für, naja, man kann ihn ja partnern, man kann ja so zwei, drei standardweiße Karten reinnehmen. Hm. Und das ist halt unter anderem Smothering Tithe. Das ist die neue aus dem Commander-Deck, aus dem Esper-Commander-Deck von Capenna, dieses
Das ist so ebenfalls ein Enchantment, ne?
Ja, genau, Enchantment, und man zieht damit auch Karten und man macht damit auch Treasures und so ein Quatsch.
Ja, ja, keine Ahnung.
Aber und so weiter und so fort. Einfach nur als Support-Strategie, weil die alle nur ein weißes kosten. Und das muss ich sagen, Wrath of God kostet nicht ohne Grund zwei weiße.
Ja, total.
Warum da sparen, sag ich mal? Ich meine, ich finde es jetzt persönlich jetzt nicht so schlimm, wenn man sowas halt splashbar hält.
Mhm.
Und wenn man ihm jetzt das, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist, halt mit sowas wie Dark Confident vergleicht, der ja auch nur ein farbiges, ein farbloses Mana kostet, passt das doch ganz gut. Aber wenn ich ihn mit Bob vergleiche, dann macht der hier halt so viel mehr.
Ja, das stimmt.
Mit Flash und Leben und was nicht alles.
Ja, ja, also ich... Das ist
nicht once per turn, by the way, wa?
Nee, nee, das ist every time, whenever an opponent searches, ist ein Leben und eine Karte. Also es ist, also ich finde es auch krass. Ich glaube, also es ist halt schwierig, von Power-Leveln zu reden bei Commander. Da tue ich mir auch immer regelmäßig schwer. Im Endeffekt könnte man es eben mit der Playgroup irgendwie absprechen eventuell, wobei das jetzt auch nicht immer ein Argument für alles ist, das zu auszubalancen. Ich find's auch schade. Ich hätte mich auch sehr darüber gefreut, wenn es weiß-weiß wäre, ehrlich gesagt. Also einfach nur aus Prinzip und auch eine klare Message zu senden. Aber dann wäre die Karte auch vielleicht nicht bei 18 Euro oder was es aktuell kostet. Also da wäre dann vielleicht dann, also ich meine, solche Karten, die wenigen Karten, die dann so sind, die sollen auch für viele wie möglich interessant bleiben, und so ein bisschen kann ich das auch verstehen. Aber wo wir gerade schon von weißem Card-Draw gesprochen haben, haben wir hier noch eine Uncommon, die sollte nicht so teuer sein, und zwar Cut a Deal, 3-Mana-Sorcery mit 2 generischen und einem weißen, und im Text: Each opponent draws a card, then you draw a card for each opponent who drew a card this turn. Okay, das ist interessant, weil, also okay, Sorcery zeigt natürlich, ne, das kannst du nur in deinem Zug spielen, außer du arbeitest irgendwie mit einem Teferi drumherum, um das halt irgendwie weiterzumachen. Aber du zwingst auch gerade davon, ja, also wenn der Gegner eben eine Karte gezogen hat, ziehst du eben eine zusätzliche Karte, und das zählt ja auch für sowas wie Opt. Wenn dann noch eine weitere Karte gezogen wurde in deinem Zug, könntest du halt eben Cut a Deal und dann noch eine Karte ziehen. Was hältst du von diesem, ja, Group-Hugging Card-Draw in Weiß?
Ja, es ist ja kein richtiges Group-Hugging. Es ist ja you.
Ja.
Deshalb ist es halt kein Group-Hugging, bezieht sich ja auf, wenn das jetzt jeder Spieler darf eine Karte ziehen, wenn ein Spieler außer dieser Spieler zwei Karten gezogen hat oder so. Das wäre ja dann Group-Hugging, dass man halt versucht, alle even zu halten. Der hier ist halt in einem Commander-Match mal ganz cool. Im Multiplayer kann man dann vielleicht mal 3 Karten ziehen oder so. Je nachdem, was da gerade am Stack abgeht, und gerade wenn Blau rumläuft, ganz cool. Ich muss aber sagen, warum ist da jetzt keine Flash-Kreatur drunter? Also es ist halt dann wieder dieses
das ist dann nicht so splashy wie der Archivist, ne? Dass du dann halt eben da sagst, okay, das Sorcery Speed ist relativ safe gehalten. Aber ich meine, im Endeffekt, ne, du würdest das casten in deinem Turn 3. Jeder würde sagen, okay, alles gleich, zieh eine Karte, und du ziehst halt eben 3 Karten. Also das ist halt schon, also ist mal nicht diese Aufholstrategie, die weiß sonst immer fährt, von wegen, ne, wenn dein Gegner mehr Länder hat als du, such dir einen Plains raus oder so, sondern hier hast du halt wirklich, jeder zieht eine Karte, aber ich zieh 3.
Ja, also das gab's halt auch. Also es gab halt diese Tempting Discovery zum Beispiel, wo halt jeder ein Land aus seinem Deck irgendein Land getappt ins Spiel kommen lassen konnte. Und hier kann ich halt sehen, dass Leute halt sagen so, hey Dude, cycle deine Karte und es ist uns egal, ich muss keine Karte ziehen.
Ja.
Das kann ich hierbei halt sehen. Wohingegen, wenn ich Turn 3 oder Turn 4 dir sage, hey, du darfst irgendein Land, egal was, aus deinem Deck getappt ins Spiel bringen. Bock? Also das ist schon was ganz anderes.
Ja.
Und ein Card Draw, weiß nicht. Das ist,
wenn
sie noch ein Card Draw 3 Leben gemacht hätten oder so, dann hätte man sagen können, okay, man könnte später damit irgendwie agieren, könnte sagen, hey, wie wär's, ihr habt alle ein bisschen wenig Leben, ihr könnt noch Leben dabei bekommen, ohne Karte ziehen.
Mhm.
Turn 3 sehe ich sie halt nicht. Ja. Wenn die halt so irgendwie Turn 20 kommt und ganz wenig Leute Handkarten haben. Und ein Board ist sehr voll, da kann man sagen, hey, willst du nicht eine Karte ziehen, damit wir zwei ziehen, damit wir zusammen dieses Board besiegen können? Das ist political, das ist halt schon cool.
Ja.
Aber das funktioniert halt auch wieder nur im Commander. Für ein Commander-Set ideal tatsächlich. Ja. Also ich würde jetzt Mojo-Stein nicht spielen, aber sonst, ne?
Ja, wobei auch hier tatsächlich, also es ist, Karte Deal ist tatsächlich noch nicht mal eine May-Ability. Also jeder Gegner muss eine Karte ziehen und dann ziehst du so viele. Also es ist nicht mal each opponent may draw a card, sondern es ist wirklich each opponent draws a card, then you draw a card for each opponent who drew this card this way.
Ah, okay, ja. Dann habe ich sie total ein bisschen missgelesen. Dann ist sie nicht tempting, dann ist sie, naja, Commander-Spieler wissen wir, Commander-Spieler laufen, wie viele Leute laufen an einem Tisch rum? Seit Spelltable 4.
Davor ich wollte gerade so sagen, je nachdem, wo du hinfährst, 20.
Ja, genau. Auf dem Command-Fest 20. aber ja, das sind halt meistens 4. Das heißt, dreimal nach drei Karten ziehen, klingt eigentlich schon fair.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ein bisschen, ich glaube, das wird so eine Karte sein, das ist, glaube ich, für jeden, egal ob Budget-Spiel oder nicht, ein ganz guter Deal, Karte-Deal reinzunehmen, so als Card-Draw. Wenn der eben der Archivist ne, weiter im Preis steigt, hat man hier zumindest noch eine weitere Alternative, ein bisschen Karten zu ziehen. Jetzt haben wir genug über Karten ziehen gesprochen, jetzt reden wir mal über ein bisschen Schaden zu machen, und zwar ein Reprint an dieser Stelle von Blade of Selvis, ein 2-Mana-Artefakt-Equipment mit Equip 4 und dem einfachen Text Equipped Creature has Myriad. Das ist doch ein Reprint, über das freuen wir uns doch sehr, oder nicht?
Ja, schon. Das Ding war zwischenzeitlich echt teuer. Mhm. Und Myriad ist eine sehr coole Fähigkeit im Multiplayer. Und sie haben ja sogar den perfekten Drachen mit dabei gespoilert, sozusagen. Das war die teuerste Karte im Set mit Ancient Copper Dragon für 2 rote, 4 farblose, 6/5 fliegend. Und immer wenn der einem Spieler Schaden zufügt, wirft man den W20 und kriegt so viele Treasure Token, wie die Zahl ist.
Das ist
wenn ich da jetzt Myriad drauf mache und alle meine 3 Gegner haue, dann kann ich 3 W20er werfen und kriege bis zu 60 Treasure.
Das ist ordentlich, ja.
Ja, genau das.
Crazy, ja. Den hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, aber das liegt auch ein bisschen wieder daran, dass ich halt gar nicht so viel. Kann ich mich so intensiv mit dem Set beschäftigt hat, aber natürlich, dieser Cycle auch von Ancient Dragons ist natürlich ziemlich, ziemlich krass. Und Rot hat halt hier in diesem Fall, würde ich fast sagen, zufällig diesen Treasure-Punkt eben bekommen. Was auch wieder so ein Thema ist, wir hatten das bei Streets of New Capenna schon sehr häufig besprochen. Haben wir einen Treasure-Overflow momentan in den Karten? Kann das vielleicht sein? Was war das für eine Karte mit hier diese grüne Mythic, wo einfach jedes Land hat Tap, mache ein Treasure.
Ja, ja.
So, da war der Grün noch die große Treasure-Farbe. Jetzt sind wir schon ein Set weiter. Oh, Rot ist die große Treasure-Farbe. So, nur mal warten,
bis weiß die Treasure-Farbe ist. Rot hatte ja auch immer viele Treasures. Also, ich erinnere mich da an diesen, wie heißt der Drache, der so unendlich teuer war, aus Standard-Set?
Ah, Goldspan Dragon, meinst du?
Goldspan Dragon und so ein Quatsch. Also da erinnere ich mich halt auch dran. Oder hier Magda oder so.
Ja.
Also Treasure war eigentlich immer schon rot. So. Ich muss aber sagen, auch hier in diesem Set so ein harter Overflow an Treasures. So viele Karten, wo noch Treasures draufsteht.
Ja. Boah. Und vor allen Dingen, und es wirkt halt so ein bisschen beliebig. Also Treasure ist jetzt irgendwie nicht so eine Mechanik, wo ich denke, oh, das steckt hinter Treasure. Sondern Treasure ist quasi freies Mana. Und wie gesagt, es wird quasi einmal mit dem Würfel gerollt und gesagt, okay, dieses Set ist grün, die Treasure-Farbe. Zu Ravnica Allegiance-Zeiten weiß es die Treasure-Farbe. Und jetzt ist rot wieder die Treasure-Farbe, weil rot das schon länger und am längsten auch schon macht, glaube ich. Mit dem ursprünglichen Piratenthema in Ixalan, wo dann das eben Grixis war. Aber es ist irgendwie, also ich glaube, wir haben in allen Farben irgendwie Treasure-Support. Und ich weiß nicht, ist das was du tendenziell okay findest, wenn so eine Mechanik oder so ein Token herumgereicht wird zwischen allen Farben? Oder glaubst du, das nagt ein bisschen an Identität?
An Identität vielleicht nicht, aber am Overflow. Leute, die uns schon länger hören, wissen, ich habe irgendwann angefangen, ziemlich hart gegen Double-Sided-Karte zu ragen. Und das ist zum Beispiel bei Kamigawa, habe ich das nicht gemacht. Weil bei Kamigawa hat es Sinn gemacht und es war cool. Aber Double-Sided-Karten zu drucken, einfach nur um Double-Sided-Karten zu haben, wie zum Beispiel in Kaltheim, ist halt nicht cool gewesen, einfach.
Ja.
Hier muss ich sagen, auch Treasure überall einzubauen, nur weil es Treasure sind, ist auch nicht mehr cool, weil
Ja.
ne, jeder Spieler am Commander-Tisch spielt mit Treasures mittlerweile. Jeder.
Ja.
Am Anfang war das so halt, wow, cool, du hast den Token mit Artefakten, du hast den Token mit Artefakten, der irgendjemand hat noch einen Clue-Token oder so, und der hat noch so einen Food-Token, da kommen ganz viele Flashbacks bei manchen Leuten hoch, aber ja, mittlerweile hast du halt so, ja, okay, ich habe Treasure und ihr so, ja, ich habe auch Treasure. Ja, cool, dann
Ja.
haben wir alle generisches Mana, was wir nebenbei benutzen können, richtig? Richtig.
Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Wir haben tatsächlich noch eine Honorable Mention, die ich finde, müssten wir eigentlich erwähnen, weil sie irgendwie die eindrucksvollste Karte neben dem Archivist ist, die aber nicht im Main Set ist, sondern im Commander Deck. Dazu kommen wir aber später. Und wir haben quasi noch so ein kleines Loophole gefunden, wie wir das doch trotzdem in dem Set Talk mit einbringen können. Und zwar den Deep Gnome Terramancer. Wieder zwei Mana, wieder 2/2, wieder Flash. Diesmal nur ein Gnome Wizard und kein, was war das? Halfling Cleric. Also gut, dass man da auch noch eine Unterscheidung hat zwischen Halflings und Gnomes, aber naja, egal. Und eben der Fähigkeit Mold Earth, was jetzt wieder so ein Flavorwort ist. Das bedeutet, whenever one or more lands enter the battlefield under an opponent's control without being played, you may search your library for a playing card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle, do this only once each turn. Und das ist auch eine weitere Karte, über die viel gesprochen wurde, oder?
Ja, leider. Also ich habe auch da schon die Fragen bekommen, dass das für Text ist, wo ich sage, wer braucht denn in dem Weenie-Deck Ramp? Das verstehe ich nicht.
Ja, aber sie sind doch
Das
so
ist
ähnlich.
so.
Zwei Mana, 2/2 Flash und sie machen irgendwas, wenn deine Gegner was machen. Das eine ist für
Nee,
deren Deck, das andere nicht.
aber da war wieder dieses Bros, ich weiß, ihr mögt alle Commander und deshalb verfolgt ihr das, aber ich brauche kein Ramp in dem Weenie-Deck. Das ist ganz cool und das ist eine Sache, die diese Karte sehr stark macht, meiner Meinung nach. Da steht Plains Card.
Ja, das stimmt. Das heißt,
Not,
es geht
nicht
auch
Basic
Duel.
Land Card. Man kann
Genau.
Schockländer, man kann Triome
Ja.
damit holen. Und das ist cool. Gerade im Commander ist der sehr oppressive, glaube ich. Man droppt ihn und man bekommt immer ein Land, wenn ein Gegner halt irgendwas macht oder irgendein Land ins Spiel bringt, was wirklich nicht so selten passiert.
Ja.
Und ja, man kann dann noch anfangen, Color zu fixen mit
Genau.
ziemlich krassen Effekten.
Voll
Das ist schon
und
stark.
total und vor allen Dingen ich finde den Effekt interessant, weil der bestraft so ein bisschen, ich glaube, nur Fetches und Ramp. Das sind die einzigen Use Cases, die mir gerade einfallen, weil whenever one or more lands enter the battlefield under an opponent's control without being played, das heißt, played wäre ja der normale Use Case, von wegen du spielst die einfach, dann triggert das nicht, nur wenn du eine Evolving Wilds oder ein Misty Rainforest crackst
Genau.
und fetchst. Dann wird's halt interessant. Und lustigerweise, wenn man eben ein Fetchland hätte, dann würde das ja auch noch den Search-Trigger vom Archivisten
Ja, das
nochmal
stimmt.
triggern. Das heißt, du ziehst eine Karte, bekommst ein Leben, suchst dir eine Plane-Karte raus und packst sie tapped. Also das ist so der ultimative Alpha-Move quasi in Commander in Weiß. Aber ja, also es ist nicht umsonst eine super teure Karte, die leider nicht im Mainset ist, was uns sehr verwirrt hat, als wir eben nochmal über die Folge drüber geguckt haben. Denn es hat dasselbe Set-Symbol, es hat auch dieselbe Set-Bezeichnung mit CLB, aber geht eine einfache Nummer ohne ein von, also ein Slash dahinter, ist quasi der Indikator, dass das nur im Commander-Deck auftaucht, und nicht im Hauptset. Was super schade
Aber in
ist.
Set-Boostern und in
Genau.
Collector-Booster.
Aber in Set und Collector-Booster
Yes.
glauben wir zumindest. Wir haben eigentlich
Yes.
nur die Information, dass in Collector Booster sie garantiert eine Rare oder Mythic aus dem Commander Deck mit reinnimmt. Bei Set Boostern kann es eine Rare und Mythic sein aus sowohl Main Set als auch Commander Deck. Und da kann es halt auch dann Extended Art sein und blablabla. Also es ist kompliziert, Leute. Auf jeden Fall in Set und Collector Booster hättet ihr die Chance, einen Deep Gnome Terramancer zu bekommen. Ein Archivist auf Ogmar kriegt ihr in Draft, Set, Collector Boostern überall. Nur
Ja.
nicht in Commander Decks. Und das bringt uns eigentlich schon perfekt zum Übergang. Aber erstmal, wie seht ihr natürlich Commander Legends das Set? Werdet ihr es draften? Werdet ihr es euch holen? Haltet ihr es für ein Flavor-Win, aber ein Gameplay-Fail? Schreibt es uns in die Kommentare. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen, da ein bisschen was von euch zu lesen.
Wir haben
Wir
noch zwei, drei
gehen.
Anmerkungen, wa?
Ach so, stimmt, ja.
Zwei, drei Anmerkungen haben wir noch. Erstens, kurz als Hinweis, weil wir auch schon eben das Pre-Release geredet haben. Das Pre-Release ist Draft, Leute. Ich habe ganz, ganz viele Fragen bekommen, so, hey, Draft, was Draft? Aber da sind noch dann sechs Draft-Booster drin. Und ich so, nee, drei. Ja, aber das kostet auch 30 Euro. Ja.
Deswegen ist es Draft. So,
deswegen sind es drei. Und deswegen ist es Draft. In den Boostern sind 20 Karten. Ihr pickt immer zwei Karten. Das ist für euch vielleicht wichtig, für die Leute, die es halt nicht so wissen. Und es kann sehr, sehr, sehr gut sein, dass wenn ihr in einen europäischen Laden reingeht und direkt Collector-Booster haben wollt, dass diese nicht vorhanden sind und auch erst sehr viel später kommen. Es gibt auch praktisch in jedem Land der Welt gibt es Delays. In Europa haben wir das Glück, dass es nur die Collector-Booster sind.
Okay. Also Set-Booster, Draft-Booster sind alle noch zu haben, nur Collector-Booster könnte sein, dass ihr darauf warten müsst. Aber ja, dann würde ich sagen, switchen wir rüber zu den Commander-Decks. Denn Commander Legends, bald Battle for Baldur's Gate, ist ein Commander-Set, kommt natürlich auch wieder mit eigenen Commander-Decks. Vier Stück an der Zahl, wir haben schon drüber gesprochen, was die Themen sind, aber jetzt haben wir die vollen Decklisten. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen die Decks durch und reden über die für uns interessantesten Karten. Und schauen einfach mal, was uns da so auffällt. Wollen wir mal anfangen mit Mindflayers?
Das ist das Horror-Deck, oder?
Genau. Das ist das Dimir-Horror-Deck, was angeleitet wird. Also der Face-Commander ist Captain Gathrod. Ein 5-Mana, 3 generische, ein blaues, ein schwarzes. Für ein 3-6 Legendary Creature Horror Pirate. Mit dem Text Horror, Horrors you control have menace. Whenever a horror you play deals damage to a player, that player mills that many cards. At the beginning of your end step, choose target artifact or creature card in an opponent's graveyard that was put there from the library this turn. Put it onto the battlefield under your control. Also du greifst an mit Horrors, du machst Schaden, du millst Karten, du reanimierst Artefakte von deinem Gegner auf deine Seite des Feldes. Das ist so ein bisschen die Strategie, also sehr viel Horror-Tribal, könnte man fast sagen. Was sind denn so ein paar Karten neben dem Commander, die dir aufgefallen sind, die sehr spannend sind?
Also, was ich liebend gerne entgegengenommen habe, ist eine Karte, ich hatte mal die Domain dafür tatsächlich, und zwar der Hunted Horror.
Hunted Horror.
Hunted Horror sind 2 schwarze Mana, 7/7 Trampler in schwarz, der dem Gegner einem Gegner zwei grüne Schutz vor Schwarz 3/3 Zentauren gibt. Das ist ein Commander mega witzig, weil man kann wirklich ein Group Hiving spielen. Man kann sagen, hey, wir sind Freunde, oder? Dann gebe ich dir den Death Button für mich. Ja. Aber dich hau ich mit einem 2-Mana 7/7er. Horror, der triggert und Trampel hat.
Ja.
Das ist cool. Das ist wirklich cool. Was mich sehr überrascht hat, ist der Hullbreaker Horror.
Ja.
Also wir hatten einen Reprint relativ zügig von einer relativ teuren Karte im Standard-Deck und jetzt auch noch mal im Commander-Deck. Also das ist schon,
ordentlich.
Schon sehr, sehr beeindruckend. Ich muss an dieser Stelle einmal ganz kurz auch meine Karten offenlegen und möchte mich bei meinem Judge-Discord, vor allem beim Orca bedanken, der da immer wieder so ein bisschen auf die Sachen reinnimmt, wo ich immer wieder drüber lesen kann. Weil ansonsten muss ich sagen, wäre es dieses Mal echt zu viel gewesen, weil es viel zu schnell kommt.
Ja. Man muss auch wirklich sagen an der Stelle, also wirklich vielen, vielen Dank an den lieben Judge-Kollegen. Aber es ist halt wirklich so, wenn du mit jedem Set, Set Streets of New Cabana, 5 Decks. Dungeons and Dragons jetzt wieder 4 Decks. Davor hatten wir bei Kamigawa natürlich nur 2 Decks, aber mit Innistrad wieder 4 Decks. Also wir haben in so einem Rhythmus neue pre-constructed Decks, dass wir halt jetzt einfach nicht so super detailliert jede Karte auswendig kennen oder jede Karte recherchieren können, einfach weil es auch riesen Decks sind. Und halt Commander nicht unser Hauptformat ist. Also da gibt's andere sehr gute Leute, die sich da eben sehr auskennen. Eben wie dein Kollege, der uns hier indirekt aushilft. Also
ja, danke dafür. Er weiß es, glaube ich, nicht. Aber das ist ja nicht schlimm.
Genau.
Was ich bei dem Deck so cool finde, ist die Artefaktbasis.
Ja.
Es sind Artefakte dabei wie Mindcrank, was einfach den Gegner millen lässt. Man hat Thought Vessel drin, was eine sehr starke Artefakt ist, was zwischenzeitlich auch mal echt teuer war, was, glaube ich, nicht mehr so teuer ist. Mhm. Und sowas wie Herald's Horn. Ja, es ist keine teure Karte mehr, aber es ist eine verdammt gute Karte.
Ja, total.
Und die Mana-Basis ist auch nicht so daneben. Sowas wie Black Market. Ich bin immer wieder überrascht, wie teuer Black Market ist. aber zum Beispiel bei dem Tainted Isle hatten wir ewig keinen Reprint. River of Tears ist halt auch so ein Reprint im Landslot, der halt cool ist.
Ja, total.
Aber weil er zwischen Blau und Schwarz hin und her wechseln kann, und eine Art von Duel ist, was halt speziell ist, was wir länger zumindest keinen Reprint von hatten. Finde ich cool. Mhm. Also finde ich wirklich cool.
Total, total. Gerade die Landbase, das muss man wirklich sagen, seitdem sie auf diese 40 Euro-Decks quasi abgegradet haben, wo ich glaube, in dem Rahmen befinden sich die Decks auch. Da kann man wirklich mit den Decks so einigermaßen wirklich auch arbeiten. Ne? Also wir haben sehr viele eben einfach sehr coole Karten und halt auch echt brauchbare Reprints. Von den großen Ländern scheuen sie sich natürlich so ein bisschen. Also ich meine, die Shocklands, die Fetches wären sehr, sehr gut. Selbst sowas wie die Commander-Duels, die halt ungetappt reinkommen, wenn du zwei oder mehr Gegner hast. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, die könnten gerne häufiger drin kommen. Aber ich meine, die sind jetzt im Booster-Set drin. Die werden sie jetzt nicht natürlich hier mit reinpacken. Aber ja, ein sehr, sehr cooles Set an sich auch vom Flavor her, finde ich. Also so ein Horror. Also Horror ist nichts, was ich automatisch mit Tribal irgendwie Shenanigans irgendwie zusammenbringe. Und eben so Sachen, ne, wie Mindflayer ist aus dem originalen AFR-Set. Hullbreaker Horror hast du schon gesagt. Overcharged Amalgam ist auch so eine Sache. Darüber haben wir damals bei Innistrad sehr viel geredet. Das war dieser Exploit-Counter-Zombie. Und den finde ich halt ziemlich geil in diesem Deck, dass der hier so eine Doppelfunktion hat. Und bei vielen ist es halt einfach irgendwie ein bisschen, ja, fast schon zufällig mit drin. Also auch sowas wie Spellskite.
Ist ein Horror.
Ist auch ein Horror. Also hätte ich auch nicht gewusst. Ich weiß, dass die Karte es gibt und ich weiß, dass es ein Artefakt ist, aber ich habe keine Ahnung, dass es ein Horror ist. Und das finde ich halt eine sehr schöne Angelegenheit in diesem Deck. Also das ist auf jeden Fall einer der interessanteren Decks, meiner Meinung nach. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter zu dem Draconic Descent Deck, das Izzet Drachendeck, angeführt von Firkarg Cunning Instigator. 5 Mana, 3 generische, ein blaues, ein rotes für ein 3-3 Legendary Creature Dragon mit Flying und Haste. Und im Text, whenever one or more dragons you control attack an opponent, goat target creature that player controls. Whenever a creature deals combat damage to one of your opponents, if that creature had attacked this combat, you put a 1-1 counter on Firkarg Cunning Instigator and you draw a card. Also, genau. Du goadest die greifen an und wenn sie dann erfolgreich waren beim Angreifen, wird der Drache hier größer und du ziehst eine Karte. Ist eigentlich eine ganz coole Angelegenheit, oder? Du willst quasi sowohl aggressiv sein, als auch die Gegner zu bringen, sich gegenseitig. Also du willst einfach Chaos stiften, da habe ich das Gefühl.
Ja, Chaos und so ein bisschen Randomness und einfach vom Farbverlauf passt es halt schon. Ich meine, du hast halt Farben Rot, Blau. Mhm. Das alleine zeigt schon meistens Chaos oder Combo. da wir hier relativ viel mit Dragons und so weiter, yay Dragons, zu tun haben, ist es halt so, dass es da wahrscheinlich eher um Chaos geht. Und das zeigen meiner Meinung nach auch die Sachen, die da drin sind. Das sind so seltsame Sachen da in einem Deck zusammengewurschtelt, die ein normaler Spieler niemals in einem Deck zusammenbauen würde, meiner Meinung nach. Aber hier passiert das eben und da finde ich es ganz, ganz witzig. Und wir haben, glaube ich, da drin den teuersten Reprint.
Oh, wow. Welche denn?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste da. Nee, warte, in dem anderen ist das drin, ne? Das Will.
Ach so, genau, das ist in dem anderen drin.
Stimmt, hier waren die Geschwister. Die Geschwister. Stimmt.
Will Kenrith und Rowan Kenrith.
Yes, stimmt, als Planeswalker. Und wann hatten wir das letzte Mal großartig Planeswalker in Commander-Decks? Das ist schon. Also, es gab mal so einen, den wir nicht bekommen haben. Die wir nicht bekommen haben, um zu sein. aber ansonsten, das ist schon cool. Das ist, glaube ich, auch der erste richtige Reprint von den beiden.
Ja, das waren vorher bei Battlebond, waren die halt eben drin.
Genau, also das ist schon ganz cool. Voll. Und was ich hier so krass finde, also hier finde ich tatsächlich die, es sind ein paar coole Drachen drin. Es ist einer meiner Lieblingsdrachen drin. Mhm. Ja, also Kaga the Tidestar ist einer meiner absoluten Lieblingsdrachen. Ich liebe es, den im Ojutai zu spielen, weil Ojutai hat bei mir auch so ein leichtes Dragon-Theme drin. Ja. Und einfach Sachen zu stehlen. 6 Mana, 5/5 Flieger, der, wenn er stirbt, irgendwas taket. Das ist geil. Einfach geil.
Ja.
Und auch hier wieder Landbase, oder?
Total, also die Landbase zum einen, aber auch die Artefakte zum anderen. Also wir haben eben eine Dragon Horde, macht in einem Dragon's Deck immer Sinn. Arcane Signet, Soul Ring gehört da mittlerweile dazu. Mindstone auch eine gute Wahl. Ich finde Wayfarer's Bubble ist auch im Mainset noch mal drin, als Reprint, ganz nett. Weil das ist so eine typische Budget-Karte, die aber so leicht durch die ja durch das Bekanntwerden auch von verschiedenen YouTube-Leuten eben zu teuer für Budget-Decks geworden ist und irgendwie mittlerweile bei über einen Euro ist. Jetzt kommt es hoffentlich ein bisschen wieder runter mit dem Reprints. Aber auch sowas, ne? Is it Signet haben wir hier. Wir haben Talisman of Creativity. Yes. Das sind so die Go-To 2-Mana-Ramp-Pieces in Artifact-Slots und die kann man am laufenden Band, wenn es nach mir ging, einfach reprinten und so, dass jeder seine bekommt. Und ja, auch da wieder ein sehr, sehr schönes Deck, wenn man eben auf Drachen steht und auf dieses Goat-Ding Schaden herumschicken und so weiter. Es ist das Deck für euch. Jetzt kommen wir allerdings zu dem Deck mit dem teuersten Reprint, wie du schon gesagt hast, und auch ebenfalls Planeswalker drin, by the way. Und zwar Exit from Exile, angeführt von Faldorn Dreadwolf Herald, ein 3-Mana-3-3, also ein generisches, ein rotes, ein blaues, für ein Legendary Creature Human Druid mit dem Text: Whenever you cast a spell from Exile or a land enters the battlefield under your control, from Exile create a 2/2 Wolf Creature Token. Und dann für 1 Mana kann man den tappen und eine Karte abwerfen. Exile the top card of your library, you may play it this turn. Also ein bisschen impulsive card draw, das Deck, könnte man sagen. Versucht viel einfach zu exilen und zu spielen. Und ja, das ist so ein bisschen die Thematik des Decks. Was ist denn dein Eindruck von dem Deck soweit?
Also ich finde das Deck mega cool, alleine weil es so viel mit den ganzen Mechanics aus den Zeit arbeitet. Es hat Fortell drin, es hat Suspend drin und sowas. Es ist wirklich, wirklich cool, meiner Meinung nach.
So ein Best-of aus allen Exile-based Sachen.
Ja,
so,
ne? Überall aus dem Exile. Also Exile ist praktisch die zweite Hand. Das finde ich halt cool bei dem Deck. Es ist aber auch nicht die Farbkombination, wo ich das erwarte, dass es da auf einmal solche Trickery-Cards gibt. Klar, Impulse of Card Draw so ein bisschen, aber also so viele Trickery Cards habe ich nicht am Schirm gehabt, ehrlich gesagt, in der Farbkombination. Vor allem nicht, weil er auch, finde ich, von den Reprint-Sachen her, für mich, abgesehen halt von natürlich da, wo wir schon rumgetendelt haben, ums Jeskai's War, was halt einfach Wahnsinn ist, auch sonst extremst coole Karten drin hat. Ich meine, da ist ein Xenagos drin, da ist ein Uberdas drin. Das sind in der Zeit, wo ich aktiv Commander gespielt habe, ich spiele es immer noch, aber halt mein Main-Format war Commander, waren das die Go-To-Karten in fast jedem rot-grünen Deck.
Ja.
Und die sind halt random jetzt in Precons drin, was ich einfach cool finde. Und der Ramp da drin, Three Wizards, war ein absolutes Highlight von Commander Legends 1.
Ja, total.
Ist hier mit drin. Nature's Law erinnert mich an, ich hatte ein monogrünes Wölfe-Deck, es war sehr cool. Mhm. Habe ich mit Nature's Law gespielt, um Dryad Arbor zu holen. Die ist hier leider nicht drin. Aber so cool. Man kann so viele Sachen mit diesem Ramp da drin machen, um dann halt einfach diese Sachen aus dem Exile zu spielen.
Ja.
Und dass sie da sogar auf den Planeswalker mit Vivian, mit dem Champion of the Wilds gegangen sind, die das ja auch irgendwo macht mit dem Exile.
Total. Vor allen Dingen eine Frage, da war ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das auch mit Exile funktioniert, aber ich sehe hier zum Beispiel, was hatte ich denn eben? Ich hatte irgendeine Karte mit hier, die Sweet Gum Recluse, die hat Cascade. Ist das auch im Wording von Cascade drin, dass das auch aus dem Exile kommt? Also geht das auch mit dem Commander? Hast du das gerade im Kopf?
Cascade deckt von oben vom Deck auf, beziehungsweise exiled, soweit ich weiß.
Okay, also du exiles Karten from on top of your library, bis du das gehittet hast, und dann castest du das quasi for free aus dem Exile.
Ja.
Okay. Ja, cool. Dann, also ich hätte mir schon sowas gedacht, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht in diesem Deck drin gewesen. Aber ja,
wahrscheinlich
nicht, ne? Ich liebe auch alleine mit dem Commander oder mit dieser Thematik ein reines Cascade-Deck zu bauen, weil dann kriegst du ja Value ohne Ende, wenn du dann noch extra Wölfe. Also
Bloodbraid Elf oder so, das ist schon cool.
Ja, der ist auch übrigens drin, der Bloodbraid Elf. Also ja, okay, dann das sind halt genauso Sachen. Finde ich halt echt cool und auch echt eine frische Thematik. Freue ich mich. Das Ding ist so ein bisschen, gerade bei dem Ghoul-Deck ärgere ich mich ein bisschen. Ich hatte letztens im Stream, Montag streame ich auf twitch.tv/gamerestreamt, kurzer Plug hier. Aber da hatte ich das Ghoul-Deck von Kamigawa Neon Dynasty aufgemacht. Und daraus habe ich mir jetzt ein Power Matters mit der Godzilla-Karte, mit dem Zen. Ach, okay. Ne, Godzilla King of Monsters hat einen Magic-Namen, aber den gibt's noch nicht, die Karte, gebaut. Und jetzt gucke ich mir das Deck an und denke mir so, jetzt habe ich schon ein Ghoul-Deck. Jetzt will ich irgendwie nicht noch mal mir so ein Ding holen und einfach noch mal ein Ghoul-Deck bauen. Und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, Also es ist so ein bisschen diese Übersättigung des Marktes, die ich da jetzt am eigenen Leibe spüre. Mhm. Aber ein Deck haben wir noch. Ein letztes, und zwar Party Time, das Orzhov-Deck, angeführt von Nalia de Arnise. 3 Mana, 3-3, Legendary Creature, Human Rogue, mit dem Text, you may look at the top card of your library anytime. You may cast Cleric, Rogue, Warrior and Wizard spells from the top of your library. At the beginning of combat on your turn, if you have a full party, put a 1-1 counter on each creature you control and those creatures gain Death Touch until end of turn. Also, Party Time, ein bisschen selbsterklärend, wir haben wieder die Party-Mechanik aus AFR mit drin. Stopp.
Sie ist eben nicht in AFR drin gewesen. Wir haben predicted, dass sie in AFR kommt, aber sie ist aus Zendikar. Wir haben die ganze Zeit drüber gemeckert, dass es kein D&D-Set gibt, in dem die Party-Mechanik drin ist. Und sie haben es endlich geschafft.
Holy shit, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Richtig, mir halt direkt.
So krass.
Deswegen habe ich das so hart gefeiert.
Ey, wirklich. Also ich habe normalerweise, wenn du was sagst so im Podcast und du bist dir nicht hundertprozentig sicher, dann weißt du schon, okay, ja, ich formuliere es mal vorsichtig, aber jetzt, ich hätte das einfach so rausgehauen, hättest du nichts gesagt, hätte ich so gedacht, okay, klar, gab's das in AFR. Aber nein, du hast recht, das ist Ixalan, Zendikar gewesen. Okay. Was wieder so eine dumme Entscheidung war, aber egal.
Ja, aber es ist geil. Es ist geil, dass sie es jetzt zumindest gemacht haben. Sie haben darauf gehört, dass die Leute gesagt haben, Party ist doch einfach.
Es macht ja auch komplett Sinn so. Es hätte auch damals schon mehr Sinn gemacht eigentlich, aber. Ja, was sind denn deine Gedanken zu dem Deck selber? Hast du mal, was sind denn so Karten, die dir herausstechen?
Also erstens, ich finde das Deck awesome. Ja. Also klar, jeder, der mich kennt, weiß, meine Go-To-Farben im Commander ist Blau-Weiß-X.
Ja.
Und wenn es das nicht gibt, dann nehme ich Weiß-Schwarz und X.
Ja.
Meistens Weiß-Schwarz-Blau. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses Deck so viel coolen Stuff drin hat.
Ja.
Die Mechanik, wird sehr stark gespielt. Also es gibt auch ganz, also nicht ganz viele, aber es gibt ein paar Karten aus Zendikar, die diese Party-Mechanik unterstützen. Mhm. Was gut ist, womit ich nicht gerechnet habe. Es sind mir zu wenige neue Prints, die das auch machen. Mhm. Also klar, du hast den Commander und ich glaube 2 oder 3 andere Karten, die auch Party-Mechanik haben. Mhm. Aber dann hört es leider auf an neuen Karten. Ich hätte gerne so ein All-in-Neu gehabt. Das fände ich cool. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Wo ich gestockt habe, sind Sachen wie Mutavault, Vault of the Archangel, Castle Locktwain, also diese Mana-Basis. Weiß-X-Decks, also gerade Weiß-Schwarz- und Weiß-Rot-Decks, tendieren dazu, heavily Mana-Probleme zu haben, weil sie super schlechte, krüppelige Mana-Basen haben.
Ja.
Das hier nicht. Das hier sieht so überraschend gut aus. Mhm. Das ist das wirklich.
Total. Also auch da wieder ist mir auch die Mana-Base aufgefallen, auch sowas wie, wie heißt das hier, Starlit Sanctum.
Oh yes.
Eine Karte, wo ich hier sehe, zuletzt geprintet in Old-Border-Zeiten. Tapp für ein farbloses oder tapp für ein weißes, wenn man ein Cleric sacrificed und man bekommt Leben. Oder man tappt für ein schwarzes, man sacrificed ein Cleric und der Gegner verliert Leben in Höhe von der Clerics Power. Also super weirde, super Karte, wo ich mir denke, ist irgendwie auch geil. Also es ist super weird, aber auch irgendwie halt eben geil. Damals
Standard so gruselig hart gewesen. Das war hart. Also es waren harte Standardzeiten.
Ja,
das glaube ich. Cleric damals im Standard war wahnsinnig ätzend.
Total. Und dann selbst sowas wie War Room ist halt auch so eine Karte, ne, aus dem letzten Commander Legends. So eine typische Karte, die wir so ein bisschen damals betitelt hatten als die neue Commander Legends Evergreen. Weil es halt eben, ne, die Möglichkeit gibt, den Commander eben Moment, warte mal. Pay life equal to the number of Achso, das war genau, Card Draw, das war der Punkt. Das war eine Landkarte, die Karten zieht für 3 Mana, wo man halt eben belohnt, wenn man wenig Color Identity Farben irgendwie drin hat.
Genau,
das finde ich schön.
Ja, da möchte ich ganz kurz auf den aus dem Deck den wichtigsten Reprint hinweisen. Mhm. Das ist The Venus Reclamation. Hm. Das ist eine Karte, die wir, ich glaube, nur einmal im Commander Deck gesehen haben bisher.
Ja.
Sie ist halt für 3 Mana bringt man permanentes Mana Kosten von 3 oder weniger ins Spiel. Mhm. Mit Flashback, wenn man Flashback darf man das halt machen. Mhm. Und die ist teuer, weil die wird auch viel gespielt, vor allem mit so Dingen wie Tiferi und ähnliches im Legacy. Mhm. Legacy macht keine Preise, Commander macht Preise. Jede Art von Schwarz-Weiß irgendwie, wie heißt das, Aristokratendeck oder ähnliches, spielt das Ding, weil es einfach ein permanentes wiederholt. Ja. Und das ist so, so strong. Und ja, ansonsten für uns beide war natürlich Selfless Spirit, Mother of Runes, so
klar,
die
klar.
Ebenen Karten, easy.
Total. Und das ist übrigens auch das Deck, was ihr zugreifen könnt, wenn ihr euch für den Deep Gnome Terramancer interessiert. Da taucht er garantiert auf, aber wie eben schon erwähnt, sowohl im Set-Booster als auch im Commander, im Collector-Booster können die potenziell vorkommen. Mal gucken, was das mit dem Preis macht, aber ja, hier Partytime, das, da habt ihr ihn auf jeden Fall garantiert mit drin. Find's halt einfach echt eine interessante Deckauswahl. Aber jetzt, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, ist mir auch aufgefallen, ist eigentlich kein Deck dabei, wo wir sagen, das ist uninteressant per se, oder?
Uninteressant sind die Commander-Decks selten. Man muss einen Flavor dafür haben. Ich persönlich muss halt zum Beispiel sagen, ich finde das rot-grüne Drachendeck ganz nett. Wenn ich eins davon mir nicht kaufe, dann das. Das Horror-Deck ist auch cool von der Idee, weil es halt neu ist und so weiter. Es wird nicht stark genug sein. Es wird so ein einmaliges Kaufen und hin und wieder mal durchforstet man neue Sets nach Horror sein. Auch das würde ich nicht weiterverfolgen, weil ich bin jemand, es gibt so Leute, die finden das ganz cool, die kaufen sich ein Commander-Deck pro Set und dann kaufen die sich zum Beispiel mit Absicht das Adventure, das Venture in the Dungeon Deck.
Ja.
Weil sie wissen, sie bauen das auf Dungeon und danach kommt nie wieder ein Dungeon, es sei denn, Wizards macht noch ein D&D-Set.
Ja.
Und dann sind die fertig. Und so ähnlich kann man das Horror-Deck halt auch sehen. Dragons hat einfach das Problem, wenn ich Dragons spielen will, dann will ich Ur-Dragons spielen, dann will ich Five Color Big Flying Creatures ins dein Gesicht spielen und nicht so ein blaues Umgedruckse. das Rot-Grüne ist ganz nett, ist aber, glaube ich, einfach eine Spielerei. Es wird, glaube ich, entweder super broken sein auf dem Tisch oder nie was reißen. Das Einzige, was ich halt wirklich sage, was ich cool finde und was ich auch wirklich holen würde, weil es einfach eine Ausbaumechanik hat, mit dem man viel arbeiten kann und auch noch viel aus der Vergangenheit reinschieben kann, ist halt einfach Partytime.
Ja, ich hätte mir fast schon ein bisschen gewünscht, also klar, Partymechanik ist cool, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass, glaube ich, das Deck beim Spielen so ein bisschen, also es wird dieses Partyproblem haben, was auch Standardparty schon hatte, eben, dass du nie eine Full Party haben wirst oder halt immer nur vielleicht Clerics ziehst oder du willst eigentlich noch ein zweites Partymember haben, aber ziehst nur einen Warrior und du hast schon einen Warrior draußen, dass du halt dieses, ne, du hast halt deine Strategie, deine Tribal-Strategie auf so viele Tribes verteilt, dass es halt schwierig sein kann, jedes Mal zu hitten. Ne? Wir hatten auch vorhin über Humans gesprochen, ein Human-Deck, ne, da macht jeder Human, macht irgendwas, triggert irgendwas. Und hier kann es halt sein, dass, obwohl du eine Kreatur hast, die du gerade spielen kannst, die on Curve ist für dich, trotzdem eben nichts macht, weil sie halt vielleicht noch mal ein Cleric ist oder noch mal ein Rogue, ne? Aber halt nicht diese Kombination gibt. Und das ist so ein bisschen was ich bei Party-Time bemängel, aber was mich, glaube ich, nicht davon abhalten würde, mir das zu kaufen, weil das wäre, glaube ich, tatsächlich das, wo ich am ehesten zugreifen würde. Einfach nur wegen dieser Kartenauswahl und dass du halt so jede Reprints eben hast, die halt dann vielleicht nicht ins Party reinpasst, aber in ein Cleric-Deck. Und habe ich schon geliebäugelt mit einem Cleric-Deck, auf jeden Fall. Und du hast halt einfach eine gute Kartenauswahl drin. Ne? Du hast halt eben diesen neuen Deep Gnome Terramancer, aber auch eben Reprints, wie du schon sagtest, eben drin. Du hast halt eben Value dabei. Aber ich glaube, ich könnte für jedes Deck irgendwie ein Argument finden, warum das sinnvoll wäre, sich zu holen. Wobei ich natürlich sagen würde, okay, das Mindflayers, ich hatte mir das Dimir Rogue Deck von Zendikar Rising geholt. Das werde ich mir wahrscheinlich auch eher nicht mehr holen. Dann das Kohl Deck, wie eben schon gesagt, ich habe mir schon ein Kohl Deck gebaut. Das Einzige, was noch ausständ, wäre halt eben das Izzet Deck. Wobei ich jetzt Drachen nicht so geil finde, aber am meisten liebäugle ich mit dem Orzhov Deck. Und das wäre so meine Wahl. Aber was ist da eure Wahl? Also lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Commander-Decks denn so haltet. Freut ihr euch über die neuen Karten? Freut ihr euch über die Reprints? Macht's die Mischung? Schreibt's uns gerne in die Kommentare und wir ziehen weiter.
Yes.
Zum nächsten Thema. Und zwar, es musste anscheinend irgendwann mal passieren. Wir haben mal wieder einen Grading-Fehler. Was heißt mal wieder? Wir hatten in unserer Finance-Folge mit MTG mit Patrick schon über das Thema Grading gesprochen in Bezug auf Card-Market-Grading und was da schon teilweise schiefgelaufen ist. Ganz kurz als Refresher, was hattet ihr da beide da ausgegraben?
Ja, also gerade die neueren Firmen sind halt ganz oft mit Fakes überfordert, mit der Problematik, dass sie gar nicht wissen, was sie da für eine Karte graden, weil sie auch gefühlt jedes Kartenspiel graden wollen, direkt von Anfang an und natürlich immer Profis und Expertise anbringen und teilweise die Gradings überhaupt nicht gestimmt haben und so weiter. Und deswegen kamen wir halt bei fast allen Grading-Firmen auf den Schlussfolgerung, geht lieber zu PGS oder PSA oder Beckett Grading oder ähnliches. Und die haben Erfahrungen, die nehmen sich normalerweise die Zeit, die kosten ein bisschen mehr. Die haben halt das Problem, dass sie halt auch überflutet werden aktuell mit Karten, weil jeder immer noch graden, alles gegradet haben möchte. Jedes Pokémon Standard Basic Energy Card muss gegradet werden, weil es könnte eine 10,0 sein, damit viel Geld wert. Und ja, das ist schon krass und ja, da hört es halt auf, weil
Ja. Ja, vielleicht, du hast eben gesagt, vielleicht sollte man zu PGS gehen. Ich hätte da jetzt gerade so einen aktuellen Fall, warum man vielleicht nicht zu PGS gehen sollte. Wir haben den Fall von einem Amulet of Vigor, einer sehr bekannten Karte aus sowohl Modern als aber auch eben aus Commander. Ne? Ist einfach eine bekannte und beliebte Karte. Ich glaube, ursprünglich aus,
Blumentitan.
genau, aus, genau, Amulet Titan. Ursprünglich aus World Wake von 2010 und aus, ja, diese Karte, die hier gegradet wurde, hat das Erscheinen von dieser World Wake 2010 Variante, ist aber in Wirklichkeit von der Mystery Booster Setliste, und zwar aus der Retail-Version, wo sie eben in Foil auch mitgedruckt wurde. Und sie hat auch sehr eindeutig, kann man auf dem Bild sehen, was auf Reddit eben aufkam, hat die Pommesgabel, aka das Planeswalker-Symbol, unten links sehr deutlich zu sehen. Und trotzdem hat hier PGS gesagt, nee, wir haben die Karte identifiziert als eine 2010 Magic English-Karte aus World Wake und Nummer 121 von 145, Amulet of Vigor in Mint. Und das Ganze hat sogar ein sehr respektables Grading von 9 bekommen. Mit eben den Unternoten nochmal. Und ist halt gecased, ne? Also jemand könnte jetzt hier wirklich mit so einem, dieser gegradeten Amulet of Vigor, wo drauf steht, es ist World Wake, irgendwo hingehen, das einstellen. Aber derjenige, der das dann kauft, bekommt eben dann eine Mystery Booster Karte. Was sind so deine Eindrücke davon? Ist das was, wo du sagst, okay, das musste einfach jetzt passieren, gerade mit den Listenslot, mit Reprints in allerlei Formen und Farben und teilweise auch den Originalversionen, teilweise wieder mal Old Border, aber nicht das Old Border, was wir kennen. Musste es da zu Missverständnissen kommen?
Ja, absolut. Also wir haben mittlerweile 15 Millionen verschiedene Frames, 30 Millionen Reprint-Sachen und es ist einfach so schwierig geworden, Sachen auseinander zu halten, bei uns zumindest. Ich habe mich früher mal ein bisschen über Yu-Gi-Oh! Lustig gemacht mit Rare in Silberschrift, Rare in grüner Schrift, Rare in orangener Schrift, Rare in roter Schrift. Dann haben wir die ohne Schrift mit und so weiter und so fort. Also wirklich unendlich viele verschiedene Foilings und Rare-Stufen, was nicht alles. Heute sind wir halt am selben Punkt. Jedes Set bekommt ein neues Edged Foiling oder Special Foiling. Dann kriegen wir andere und neue Rahmen verpasst. Wir kriegen Full Arts, wir kriegen irgendwelche Extended Arts. Wir hatten jetzt, wenn das Video hier rauskommt, nächste Woche machen wir ein paar Booster auf, tatsächlich, von Capenna. Und da ist was passiert, Spoiler, dass wir eine Karte aufgemacht haben, die wir beide nicht erkannt haben, weil es einfach eine Full-Art-Karte war, die wir beide nicht kannten. Weder die Karte noch das Full-Art. Das hätte auch irgendein Repack-Pack sein können. Jemand hätte da eine Fake-Karte, ein Proxy oder sonst was reinschieben können. Wir hätten gedacht, oh, das ist aber eine hübsche Full-Art. Und wir beschäftigen uns im Normalfall täglich mit Magic,
Ja,
weil wir
total.
diesen Podcast hier haben. Die Leute auch, weil es denen ihr Job ist.
Ja.
Aber selbst da kann halt mal was durchgehen.
Eben.
Und links unten nur diese Pommesgabel kann passieren.
Ja.
Vielleicht war es der Praktikant. Also bei anderen Firmen ist es ja immer der Praktikant.
Ja.
Ich finde es aber interessant, das muss ich hierbei sagen, dass der Preisunterschied, zumindest von den nicht gegradeten Versionen, gar nicht so krass ist.
Okay, das ist vielleicht interessant. Also, hier gibt's da jetzt gar nicht so dieses große, oh, hier wurde ein Near Mint Black Lotus verkauft. Also, so ein Moment gibt's wahrscheinlich dann nicht mit der Karte. Ich meine, wir reden auch immer noch nur von den Amulet of Vigor, wobei es immer noch eine teure Karte ist und so. Aber trotzdem ist es halt so ein Ding, wo ich mir dann auch irgendwie denke, also, klar, also ich glaube, was mich so irritiert und wo ich auch so ein bisschen nachvollziehen kann, warum das hier schiefgelaufen ist, ist nämlich, dass die Sammlerinformationen unten an der Karte sind in genau der Version, wie sie eben damals geprintet worden sind, eben darunter. Also diese Bezeichnung von 121 von 145 kommt eben von der Karte selber und das ist eigentlich ja der eindeutige Hinweis auf, das ist diese Version, das ist diese Karte. Und dieses kleine Planeswalker-Symbol, das macht's schon irgendwie schwieriger, weil sagen wir mal, Amulet of Vigor wäre sowohl im Mystery Booster gelandet als auch in The List, in potenziell Foil. Wie will man die beiden auseinanderhalten? Kannst du eigentlich dann nicht, wenn sie halt genau diese Vision.
Würde ich fake callen, weil Liste kann nicht Foil sein. Aber wir haben den Fall bei, ich glaube, Harold's Horn ist es. Mhm. Harold's Horn gibt es sowohl, oder irgendein Horn, sowohl aus der Liste, als auch aus dem Mystery Booster. Mhm. Aus derselben Edition, mit demselben Artwork, mit denselben Nummern, mit denselben Farben, mit alles gleich.
Ja, das stimmt. Ja, ja, das sehe ich hier auch gerade. Also Harold's ist tatsächlich Harold's Horn, ursprünglich aus Jumpstart. Ist einmal als die Liste, ne, eben selbes Artwork und alles drum und dran und einmal als Mystery Booster. Und ich finde, ich weiß aber auch nicht, wie man's lösen will, ob man dann wirklich die Karte dann nochmal updatet mit dem Sammler-Information. Eigentlich müsste man es doch machen, oder? Wenn du wirklich dein Sammelkartenspiel und die Karten kommen ja aus dem Sammelkartenspiel, auch beim Mystery Booster sind sie eben da mit drin oder in der Liste. Eigentlich müsste da doch irgendwie ein Hinweis drin sein, von wegen mehr als, vielleicht auch dieses Equal To, was wir bei den Secret Lair Reprints teilweise haben, dass man eben da eine Unterscheidung drin macht, oder? Also, keine Ahnung. Also, auf der anderen Seite ist auch PGS, wie du schon sagst, die sind renommiert, die kennt man im Grading, die sollten sowas wirklich, wirklich sollte das auffallen, und selbst den Praktikanten eigentlich. Aber, sagen wir mal, jetzt nicht beim Graden, aber beim Traden im Laden oder so, wenn mir jemand im Ordner einmal Harold's Horn aus der Liste und einmal aus dem Mystery Booster zeigt, ich könnte das nicht unterscheiden. Ich könnte auch.
Das kannst du nicht unterscheiden, ich hatte beide schon in der Hand. Das kannst du nicht unterscheiden. Es geht nicht.
Aber die haben auch unterschiedliches Listing auf Card Market, richtig? Card Market, korrekt. Das ist aber ja komplett Banane.
Du kannst sie nicht unterscheiden. Es geht nicht. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Normalerweise hätte Wizards, und ich glaube, das ist einfach ein Fail von Wizards, darauf achten müssen, dass die Karten, die in den Mystery Boostern sind, nicht mehr auf die Liste tun.
Ja.
Oder sie hätten damals sich entscheiden müssen, den Listen-Slot, das Planeswalker-Symbol vom Listen-Slot nach rechts oben oder rechts unten oder sonst was zu machen. So ist es sehr schwierig. Ich bin ja bekennender List-Sammler. Ich kaufe ja ganz, ganz viel aus der Liste und auch spiele auch mega viel aus der Liste.
Ja.
Und ähnliches Prinzip auch mit Mystery Booster, wenn die Karten da drin waren. Und ich bin Fan davon, dass das halt aussieht wie das Original und nur links unten so diesen kleinen Stern hat, wo du sagst so, hey, das ist übrigens ein Reprint, aber stören tut's mich nicht. Aber ich weiß das doch. Also,
ja.
Das ist mein Job.
Und ja, ich bin eigentlich schon.
Professionalisiert da drin.
Ja, das total.
Ist, klar, jedem unterlaufen Fehler. Jedem kann mal Fehler passieren. Gerade bei der Masse, die durchjagen. Aber es darf eigentlich nicht. Es darf eigentlich wirklich nicht.
Vor allen Dingen halt eben nicht bei einem Grader, ne? Aber, also gerade nochmal zum Fall von Harold's Horn. Es wäre ja sogar. Also ich sehe jetzt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man das Ganze umgehen könnte. Und zwar, indem man sich fest vornimmt, dass es nur eine Planeswalker-Symbol-Version von einer Karte gibt aus einem Set. Weil sie haben, ursprünglich kam Harold's Horn aus den aus Commander Decks, aus Commander 17. Im Mystery Booster wurde dann diese Commander 17-Variante gepommesgabelt und eben dort im Mystery Booster reingepackt, eben mit dem Planeswalker-Symbol unten links. Dann gab's die Jumpstart-Version mit dem Set-Symbol von Jumpstart und den Informationen von Jumpstart. Und auf der Liste ist allerdings wieder Commander 17. Und da wäre es ja einfach sehr viel einfacher gewesen, wenn man einfach das Set-Symbol austauscht und eben sagt, okay, das ist jetzt quasi das Planeswalker-Symbol mit Jumpstart. Das bedeutet Liste. Und das Symbol von Commander 17 und Planeswalker-Symbol, das ist Mystery Booster. Das wäre ja so ein, also gerade wenn du so viele Reprints hast von einer Karte oder genug Reprints hast von einer Karte, wäre das ja eigentlich kein Problem gewesen.
Ja.
Aber ja, da hat, also kann ja auch sein, dass Wizards of the Coast sagt, ja, ist uns doch egal. Ja, ihr sollt den Kram sowieso nicht graden, also ihr sollt es einfach spielen.
Sammelkarten, wovon ihr redet.
Ja, genau. Was sekundärer Markt, was? Ganze Industrie mit Grading, wer? Kennen wir nicht. Nein, aber ja, was ist eure Meinung zu dem ganzen Grading-Thema? Findet ihr es auch problematisch, Planeswalker-Symbolkarten irgendwo drin zu haben? Oder hättet ihr euch da irgendwie eine andere Identifikationsmöglichkeit gewünscht? Sollte man die Sammelinformationen da updaten auf den The List-Karten? Oder sollte man es einfach bleiben lassen? Das ist doch auch nicht so dramatisch. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir schauen mal eben noch ins Ask Us Anything. Wo findet man denn den Reiter? Wo kann man denn seine Fragen stellen?
Im Discord. Wie oben schon gesagt, wir haben Discord gamery/Radio Ravnica. Mhm. Den findet ihr unten in der Beschreibung. Ja. Wir haben den mehrfach beworben. Und da haben wir den Reiter Ask Us Anything. Da könnt ihr uns Fragen stellen. Ich muss das immer wieder betonen, weil ich muss da regelmäßig aufräumen. Wir haben auch einen Reiter, fragt die Community. Das heißt, wenn ihr Fragen an die Community habt, schreibt sie bitte da rein. Ask Us Anything ist für uns, also für Camry und für MTG Blacktide, für uns darüber, dass wir reden können mit euch über Themen. Und die findet ihr dort auf dem Discord.
Genau. Und da gerne auch nochmal der Aufruf, wenn ihr wirklich Fragen habt, ihr könnt die gerne wieder reinstellen. Wir sind momentan ganz gut eigentlich bei den aktuellen Fragen dabei. Deswegen habt keine Furcht. Oder wenn ihr auch nochmal eine Frage hattet, die wir noch nicht beantwortet haben, könnt ihr sie auch gerne nochmal reinstellen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir sie übersehen haben. Also ballert da uns gerne zu. Ich habe lieber mehr Auswahl an Fragen als zu wenig. Deswegen haltet euch da auf gar keinen Fall zurück. Wir haben hier zum Beispiel eine Frage von Painting Stroff. Der fragt, ich spiele seit Innistrad Midnight Hunt Magic und bisher eigentlich nur Standard. Ich will aber mit Pioneer starten und möchte wissen, wie man am besten Karten bekommt und was eigentlich gute Karten sind. Ja, wie kommt man denn am besten an Einzelkarten ran und wie finde ich denn heraus, ob eine Karte gut ist oder nicht?
Es gibt Seiten, gerade wenn es um Meta-Sachen geht, wie MTG Top 8. MTG Goldfisch, da kann man eben dann nach Meta schauen sozusagen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Standardspieler ist, der halt einen Midnight Hunt Deck hat, sagen wir Werwölfe oder Vampire, je nachdem, vielleicht auch ein Crimson War festgebissen für Vampire, kann man eben dort schauen, hey, gibt es überhaupt ein Werwolf-Deck im Pioneer? Gibt es ein Vampir-Deck im Pioneer? Und das ist für Leute, die noch nicht so viel gespielt haben, die noch nicht so viel gemacht haben, einfacher damit an Karten zu finden. Wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid und noch vielleicht ein Standarddeck rumliegen habt, kann man auch einfach sagen, hey, ich habe mal einen, ich will jetzt nicht Spirits sagen, weil Spirits sind tatsächlich so ausgelutscht. Sagen wir, ich habe ein paar Kleriker rumliegen. Ich habe damals ein Kleriker-weißes Standarddeck gespielt und jeden auf Arena genervt. Gibt's das auch in Pioneer? Kann ich ja mal Kleriker suchen, Legalität Pioneer. Ja. Das würdet ihr zum Beispiel auf Scryfall machen.
Genau.
Wenn ihr dann Karten gefunden habt, die ihr haben wollt, könnt ihr die zum Beispiel auf dem sekundären Markt, Card Market, bei Online-Händlern oder Ähnlichem kaufen.
Ja, genau, so würde ich das eigentlich auch noch sagen, gerade wenn es um den Punkt geht, wie merke ich, was ist die beste Karte oder was sind gute Karten? Das ist eine exzellente Frage, weil sie gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es hängt immer vom Kontext ab, weil eine gute Karte für dich kann was komplett anderes sein wie eine allgemein passende Karte. Bleiben wir beim Beispiel, du willst ein Kleriker-Tribal-Deck bauen. Kleriker-Karten sind jetzt nicht per se, zum Beispiel, wenn wir uns Pioneer angucken, tendenziell gute Karten. Es gibt relativ wenig Kleriker, die in den Top-Decks gespielt werden. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist durchaus möglich, angelehnt an das Standard-Deck eben Clerics zu finden und sich damit was vollzulegen. Und da muss man einfach selbst kreativ werden. Und das hat sogar den Vorteil, dass in der Regel diese Karten, die man sich eben selbst irgendwie recherchiert, günstiger sind als die weit bekannten besten Karten in Slots. Also es gibt so ein paar Sachen wie, weiß nicht, Fateful Absence, March of the Otherworldly Light, wenn wir in den Farben bleiben, oder Fatal Push, die sind gut und die sind auch mittlerweile nicht mehr so teuer und die sollte man auch spielen. Es gibt da so ein paar Staples in den Farben, die kann man sich ruhig mal zulegen, gerade wenn man noch nicht weiß, welche Farbe jetzt am Ende da sind. Da kann es nicht schaden, die zu haben. Und das sind in der Regel die, die eben auf den besagten Meta-Seiten, die du schon erwähnt hattest, dann in jedem Deck auftauchen. Also sobald du ein schwarzes Deck in Pioneer hast, sind da Fatal Pushes entweder irgendwie im Sideboard drin oder sonst irgendwas. Und da sich einfach mal ein bisschen umschauen, vielleicht auch auf YouTube gucken, was spielen denn so andere Leute gerne in den verschiedenen Formaten, sich davon inspirieren lassen, was könnte mir gefallen, auch gerne eigene Sachen ranbringen und zur Not könnt ihr auch immer noch im Discord einfach in dem jeweiligen Format reinschreiben, eure Deckliste posten und meistens haben die Leute sehr starke Meinungen zu den Decklisten und helfen euch da gerne aus.
Absolut.
Hast du noch was zu dem Thema gute Karten finden?
Radio Ravnica hören, Top 3
Listen. Genau. wir lagen noch nie falsch in unseren Top-Listen.
Nein, noch nie.
Eine Frage zu Commander Legends Schlacht um Baldur's Gate. Hat Van Nai, er fragt, oder sie, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, hier wird gefragt, im Draft-Display sind 24 Booster, im Set-Display nur 18, bei fast dem gleichen Preis. Welche Display-Art würdet ihr empfehlen? Also hier nochmal direkt die Frage nach Set oder Draft-Booster-Display. 18 Booster klingt schon echt wenig für das Set-Booster-Display.
Mhm. Ist es auch. Also sie sind weit runtergegangen und wenn ich jetzt eine wilde Prediction machen würde, ohne dass ich irgendwelche Beweise habe, ist das the way to go, wo sie hinwollen. Mhm. Weil ein Draft-Display mit 24 Boostern auszustatten, macht nur Sinn. Mhm. Weil 3x8
24.
24. Quick Math. So viel Booster braucht man für einen Draft. Und Draft-Booster sind nun mal fürs Draften da. Ja. Und für sonst eigentlich nicht viel. Es gab eine Ausnahme, das ist Modern Horizons 2, wo Draft-Booster wesentlich besser waren als Z-Booster. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Baldur's Gate auch so sein kann.
Ich glaube,
ja. Bis zu 4 Rares und davon 3 Mythics, die ihr maximal in den Boostern haben könnt. Wir haben aber auch in den Z-Boostern natürlich die Chance, das zu haben. Wir wissen, also ich weiß es noch nicht, kann sein, dass du es recherchiert hast, ich noch nicht, was jetzt die Liste macht in dem Set. Ich habe mich nicht damit beschäftigt.
Habe ich auch nicht so viel. Also ich glaube, es sind dieselben Änderungen drin, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie bei Streets of New Capenna. Also es wird jetzt nicht wieder schlechter. Also wir haben immer noch so um die 60 Karten. Aber ich habe jetzt nicht genau geguckt, was da jetzt dazu kommt oder was nicht.
Weil das hat halt Capenna viel geholfen.
Ja.
Ich bin halt immer ein Fan von den Z-Boostern gewesen. Die einzige Ausnahme war halt einfach MH2, also Modern Horizons 2. Mhm. Sonst würde ich prinzipiell aus Erfahrung sagen, immer Set-Booster, auch wenn die teurer sind. Mhm. Das ist halt schon der Fall, ja.
Ich glaube, es kommt halt auch viel darauf an, was man eben damit machen möchte. So ein Draft-Display macht, glaube ich, hauptsächlich oder ausschließlich fast schon Sinn, wenn du das halt wirklich verdraften möchtest. Also wenn du wirklich sagen willst, okay, Playgroup kommt zusammen, wir legen zusammen für ein Draft-Display, wir haben einen richtig geilen Abend, behalten vielleicht die Decks, erweitern die im Laufe der Zeit oder so, haben so ein ungefähr gleiches Power-Level. Das kann man mit Commander Legends durchaus machen. Das habe ich auch schon teilweise gemacht und ich finde es sehr, sehr eine schöne Art, Commander zu spielen. Aber zum einfach Rippen Set Booster, auch wenn da 6 Booster weniger drin sind, ist fast the way to go eigentlich. Also da beantwortet sich das in dem Mission Statement, was die Booster machen wollen, fast schon von selbst die Frage.
Du hast auch sonst weniger Booster drin. Also auch bei normalen Sets sind ja wesentlich weniger Booster drin. Du hast ja normalerweise 36 Booster in einem Draft und 32 in einem Set.
Ja.
Das sind halt auch schon viel weniger. Und du zahlst dann mal so 10 Euro mehr oder so.
Ja, das stimmt schon. Also es ist tendenziell mehr, also wenn du wirklich nur sammelst oder für deine Commander-Decks die Karten haben möchtest, dann Set-Booster, also Sternchen am allerbesten, Einzelkarten auf Card-Market. Aber wenn du unbedingt was rippen willst, Set-Display, wenn du einfach nur die Karten haben willst, wenn du draften willst, und das würde ich dir echt empfehlen bei Commander Legends mit einer Playgroup, dann hol dir das Draft-Display oder auch Sealed oder was auch immer man damit spielen kann. Dann, wenn du damit wirklich spielen willst vom Booster aus, dann hol dir das Draft-Display. Die nächste Frage kommt vom Frankenfuchs, aka Jens, und der schreibt, wenn eine Magic-Fee kommen würde, welchen Wunsch hättet ihr für diesen Kanal, also den Discord, für unseren YouTube-Kanal jeweils, für den Discord-Server und für die Community, für Magic allgemein und für euch selbst? Also eine Magic-Fee, das ist wahrscheinlich Wünsche erfüllt für Magic quasi. Und danach kommt noch der Spruch, bitte macht weiter so einen großen Loop an diese Community für die Zusammenhalt und die frischen Ideen rund um Magic. Ja, vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank an euch als Community. Ich habe das schon mal zum Urlaub hingeschrieben, ihr seid wirklich die beste Community, die ich so kenne, zumindest was ich hier so jeden Tag im Discord lese. Also vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Fangen wir aber mal mit der Frage an, was würdest du dir denn für den Kanal Radio Ravnica, Community und dem Server so wünschen von der Magic-Fee, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Schwierig. Sehr schwierig. Ich kann jetzt schlecht sagen alles, weil ich uns natürlich als Kanal beziehungsweise als Podcast alles Gute wünsche. Mhm. Wir haben schon sehr viel erreicht.
Voll.
Also sehr viel, worauf wir stolz sein können, meiner Meinung nach.
Total.
Also wir haben, bei dir auf dem Kanal haben wir die 1000 erreicht, bei mir sind wir kurz davor.
Ja.
Wir haben massiv Hörer über Spotify und über andere Podcatcher. Wir haben eine super coole Community auf dem Discord. Da gibt's nicht viel. Günstige Produkte, nicht gekölte Foils, sowas halt wäre halt ganz cool, aber
also,
wenn es so weiterläuft, also ich würde mir eher so wünschen, dass es so weiterläuft, wie es bisher läuft, dass wir noch ein bisschen wachsen, ein paar mehr coole Leute finden, coole Leute uns finden, wir aber auch unsere coolen Leute behalten und
total.
Dann wäre ich schon glücklich tatsächlich.
Absolut. Ich glaube, wenn das in der Kraft der Magic Fee steckt, uns mehr Zeit zu geben, würde ich das auf jeden Fall nehmen, weil wie du schon sagst, ne, es ist alles läuft gerade recht extrem gut für uns, auch in den letzten Monaten und Jahren auch schon. Und auch vielen Dank. Das liegt zu 100% auch an euch. Und das ist halt eben so ein Ding. Ich wünschte mir sowohl für den Kanal als auch für den Podcast, als auch für den Server, als auch für die Community, dass ich einfach mehr Zeit hätte, ne? Also sagen wir mal wirklich, wir kämen an einen Punkt, dass sich das Ganze komplett rechnen würde für uns, wir würden das Fulltime machen. Würde ich da auf dem YouTube-Kanal mehr Content machen? Auf jeden Fall. Würde ich da mehr mit dem Server zusammenarbeiten? Würde ich da irgendwie jeden Abend irgendwie ein Event mit dran teilnehmen? Auf jeden Fall. Community, ich würde sehr viel mehr Giveaways machen und so weiter, wenn ich halt wirklich so eine finanzielle Stabilität in dem Ganzen drin hätte. Zu 1000%. Also das wären so Sachen, mit mehr Zeit und mehr Ressourcen ginge da auch wirklich einiges. Und wie gesagt, es soll nicht undankbar klingen, aber es geht ja um Wünsche. Und wenn es ein Wunsch wäre, wäre da mehr Zeit für den Kanal, den Server und die Community. Für Magic allgemein, was würdest du dir da wünschen?
Ich hätte gern für jeden Spieler, der möchte, ein Playset, jeder reserved das für das
liegen. Ja.
Damit mein Lieblingsformat wieder mehr Zulauf bekommt und Leute wieder anfangen, Legacy zu spielen und wieder Spaß mehr in dem Format haben können.
Ja.
Der einzige Grund, warum Pioneer und Modern meiner Meinung nach überhaupt existieren, sind, weil die Leute keine Duels kaufen wollen, andere Reserve-Karten nicht mehr drauf haben.
Da ist vielleicht mehr dran sogar, als man denkt. Selbst als Pioneer-Spieler würde ich das sagen.
Ja, und deswegen, also das würde ich mir wünschen. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute sagen, nein, Reserve-List darf nicht fallen. Hm. Ich habe einen ganzen Blackie-Talk dazu gemacht, dass ich persönlich auch sage, die Liste wird nicht fallen.
Hm.
Wenn sie fällt, dann in dem schlechtmöglichsten Zustand, wie es ist, als Secret Layer, was 1800 Euro pro kommt, und du kriegst ein random Duel da drin oder so. Sondern, also wirklich im super schlechten Zustand. Ich hätte mir einfach ganz gerne, dass diese Karten, wo wirklich ganz, ganz lange so ein Hold zugehalten wird, einfach so Floodgate aufgezogen wird und einfach alle, die bekommen, mehrfache Ausführungen, dass jeder sie spielen kann, wie er sie möchte.
Mhm.
Und dass wir alle einfach Spaß an dem Spiel wieder haben.
Ja. Ja, total. Also da stimme ich dir zu, das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Ich würde mir tatsächlich wünschen, zum einen für jedes Format ein Formatpanel. Das fände ich extrem schön, wenn wirklich die führenden Gedankengeber für den verschiedenen Formaten.
Ich bin für Legacy da.
Ja, du für Legacy, ich vielleicht für Pioneer, was weiß ich, aber vielleicht auch die Leute zum Beispiel von PlayingPioneer.com, die halt eben dieses Format jeden Tag irgendwie leben und atmen, dass die halt eben auch so ein bisschen die Autorität bekommen, auch vielleicht so ein bisschen die Meinung, also auch ein bisschen das Format halt auch healthy zu halten und sich auch Gedanken zu machen, was soll ein Format sein? Und das wäre halt in Modern zum Beispiel ultra interessant, wie man eben mit Modern Horizons 2 umgeht. Weil ich kenne sehr viele Leute, die halt eben sagen, hey, Modern Horizons 2 ist das Beste, was Modern jeweils passiert ist. Ich kenne aber auch sehr viele Leute, die sagen, Modern Horizons 2 ist das Schlechteste, was Modern jeweils passiert ist. Je nachdem, wie man halt sozusagen fragt. Und da halt einfach Leute zu haben, die diesen Diskurs anführen, die halt wirklich Änderungen auch vornehmen können. Vielleicht steckt da auch noch mal ein anderes Format drin, so einmal Modern Horizons Format, wo halt die Horizons Karten mit drin sind, einmal nur Modern, so, oder halt eine Pre-Modern Variante oder sowas, Pre-Modern Horizons Variante vielleicht. Und dann als zweiten Anhang daran wäre vielleicht für jedes Format einmal im Jahr vier Precons, die competitive sind, die jetzt nicht, also sie können auf einem Level von einem Budget-Deck sein, zum Beispiel irgendwie gerade in Modern könnte da gerne eine Budget-Burn-Variante sein, vielleicht irgendein Tier 2 oder 3 Tribal-Deck oder sowas, aber einfach, dass Leute, die einfach Bock haben, Modern zu spielen, Modern spielen können, die Legacy spielen wollen, Legacy spielen können und die Pioneer spielen können, ohne dass man da irgendwie sagen muss, ja, okay, du musst erstmal Magic studiert haben für 10 Monate, bevor du überhaupt ein Deck kaufen kannst. Und das ist so ein bisschen der Ort, wo wir aktuell sind, habe ich das Gefühl. Wir haben sehr viel Elitism, nicht in der Community, aber in den Produkten. Und du musst sich sehr gut navigieren können in den Produkten, um effizient an deine Karten zu kommen und halt Sachen mit reinnehmen, die die Leute eben, oder wo Wizards of the Coast sich aktiv weigert, die anzuerkennen, wie ein sekundärer Markt und so weiter. Und das sind halt eben so Sachen, wo ich denke, da würde ich gerne die Barrieren so ein bisschen einreißen und dass es einfach ein bisschen einsteigerfreundlicher wird, in egal welchem Format man spielen will. Dass es wirklich davon abhängt, was für ein Gameplay willst du haben und nicht, wie tief ist dein Geldbeutel. Das wäre doch schön. Und zu guter Letzt, für uns selber, was wünschst du dir von der Magic Fee für dich persönlich?
Zählt es, wenn ich sage, eine bessere Internetverbindung, damit mein Bild stabiler im Podcast ist, weil es ja ein Magic-Podcast ist?
Ja, wenn die Magic-Fee das machen kann, dann sehr gerne.
Das ist mir dieses Fall aufgefallen. Dafür müsste ich mich an dieser Stelle schon mal entschuldigen.
Ach, alles gut.
Das bei mir extrem pixelig ist. Und wir kriegen jedes Mal, wenn das passiert, hin und wieder passiert das, wenn bei mir im Haus relativ viele Leute online sind, passiert das. Dann kriegen wir jedes Mal auch die Kommentare, oh, warum heißt das Internet da? Nee, ich krieg noch hier kein Netz auf Internet. Aber wir sind dran. Ja. Das wär's. Ich bin sehr, sehr glücklich mit Magic im aktuellen Zustand und mit mir, meiner Community und unserer Community und den Channel und auch der Content Creator Szene und so weiter. Auch super zufrieden und ich freue mich einfach auf diesen Monat, mittlerweile ist es ja diesen Monat, auch auf so Events wie das Command Festival. Ja,
das ist früher,
aber vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, so, ich will Paperplay wieder haben, ich will, dass wieder Leute sehen und so. Und das passiert halt alles aktuell. Deshalb, mal gucken.
Von meiner Seite aus, dasselbe, wie ich zur ersten Sache gesagt habe, mehr Zeit. Das wäre das, was ich am meisten mir wünsche. Einfach mehr Zeit, mehr Magic zu spielen, mehr Community-Stuff zu machen, mehr Kanal-Stuff zu machen und so weiter. Das wäre mein Prio 1. Einfach mehr Zeit zu haben. Und wenn die Magic Fee das geben kann, dann sehr, sehr gerne. Aber das war auch die letzte Frage für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Fragen. Und wenn nicht, schreibt uns doch eure eigene Frage im Discord, im Gamery/Radio Ravnica Discord unter Ask Us Anything. Könnt ihr uns da gerne erreichen für Fragen, die wir im Podcast beantworten. Für alle anderen Fragen haben wir andere Channels. Aber das bringt uns auch schon ans Ende dieser fabelhaften Folge 147. Da würde ich zum einen unseren Patreons gerne danken, den Patreon-Gold-Unterstützern, namentlich der General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Erik und Farir. Vielen, vielen Dank für eure monatliche Unterstützung zur Bereitstellung dieses Podcasts. Und natürlich möchte ich auch wieder dir danken, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.